Ich möchte meiner Predigt aber doch mich auf das sehr Elementare beschränken, auf Essen und Trinken. Vielleicht wird da eine Predigtserie daraus. Heute geht es um Essen und Trinken. Das nächste Predigtthema wäre dann die Verdauung. Und das übernächste Predigtthema wäre, naja, wir werden sehen. Also, Essen und Trinken. Ich erinnere mich daran, ich und meine Frau, wir waren öfter zu Besuch, ein Paar, zwei leidenschaftliche Köche, Mann und Frau. Beide haben sehr gerne gekocht, haben sich viel damit beschäftigt. Wenn wir also so zum Essen gekommen sind, war alles schön hergerichtet. Man fand auch eine Speisekarte, nicht wo man sich aussuchen konnte, sondern wo vorgeführt war, was es alles geben wird. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. So ähnlich wie unser Gottesdienstblatt, wo wir ja auch Punkt für Punkt aufgeschrieben haben. Beim Essen selber, es war sehr köstlich. Vielleicht nicht so üppig, also ich hätte noch mehr essen können, aber es war wirklich köstlich. Beim Essen selber ging es auch sehr oft ums Essen. Szenenwechsel. Als ich jünger war, war ich öfter in der Mensa Mittagessen. Ich war meistens alleine unterwegs und habe dann so herumgeschaut, wer ist noch da und was tun andere. Und dann habe ich gesehen, dass manche Studenten während des Essens Zeitung gelesen haben. Ich sage das nicht als Kritik, ich tue das selber manchmal, aber nur, wenn die Heide nicht da ist. Aber ein völlig anderer Zugang. Nämlich die Aufmerksamkeit ist dann eben woanders, nicht so sehr beim Essen. Also, es kann sehr verschieden aussehen, wie man an das Essen herangeht, ob man es zelebriert, ob man sich sehr stark darauf konzentriert, etwas Besonderes daraus macht oder ob das eher so nebenher läuft. Wo ordnest du dich ein? Wie ist deine Praxis? Ich habe mir gedacht, ich möchte mit diesem Thema vor Augen, Essen und Trinken, so durch die Bibel durchgehen. Aber ich bin dann hängen geblieben bei den ersten Büchern der Bibel, die ersten fünf Bücher Mose. Damit einige Abschnitte herausnehmen und gemeinsam betrachten. Im Hinblick darauf, Essen und Trinken, was bedeutet das? Hat das was mit Gott zu tun? Wenn man so durch die Bibel durchgeht, merkt man, das Thema kommt laufend vor. Man muss fast suchen nach Abschnitten, wo nicht vom Essen die Rede ist. Gleich am Beginn bei der Schöpfung, das ist auch schon die erste Stelle, die wir anschauen werden. Gott nahm Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm Lebenshauch in die Nase. Gott legte in Eden einen Garten an und brachte den Menschen dorthin. Gott ließ prächtige Bäume wachsen mit guten Früchten. Also gleich am Beginn, Gott erschuf die Welt, er erschuf den Menschen und gleich nach der Erschaffung, er sorgt auch dafür, dass der Mensch etwas Gutes zu essen hat. Ein Ausdruck der Fürsorge Gottes. Gott kümmert sich ums Essen. Diese ersten 11 Kapitel der Bibel werden oft biblische Urgeschichte genannt. Da geht es um die Welt und um die Menschheit insgesamt. Dann mit Kapitel 12 wird es konkreter. Da geht es dann um das Volk Gottes. Gott beruft einen Menschen, die Patriarchen, und geht dann seinen Weg mit einem bestimmten Volk. Kapitel 12, das ist die nächste Stelle, die wir anschauen werden. Gott sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott beschreibt dieses Land auch und sagt, es ist ein sehr fruchtbares Land. Und kurz darauf, also das war Vers 1 und ich überspringe dann, in Vers 10 lesen wir, eine Hungersnot bricht aus. Ich weiß nicht, wie viel Zeit da dazwischen vergangen ist. Für uns als Leser kommt es sehr schnell danach. Abraham wird in ein Land geführt, das unfruchtbar ist. Und eine Zeit danach muss er flüchten von dort, weil es eine Hungersnot gibt. Ich denke, das ist sehr lehrreich, dass auch wenn Gott mit einem Menschen einen Weg geht, ist das keine Garantie dafür, dass alles glatt läuft. Und umgekehrt, wenn in deinem Leben manches nicht gut läuft, heißt das nicht unbedingt, dass Gott weg ist oder dass du kein guter Christ bist. Abraham musste flüchten nach Ägypten. Also in Ägypten, durch die Überschwemmungen des Nils, gab es im Allgemeinen Nahrung, auch nicht immer. Wir lesen dann weiter von den Kindern Abrahams, Isaak und dann Jakob. Isaak hatte 2 Söhne, Jakob und Esau. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Denn wir sehen da, wie es einem Menschen geht, wenn er Hunger hat. Dass er da nicht so leicht die Selbstbeherrschung bewahrt. Jakob kochte Linsen. Anscheinend hat es auch gut gerochen. Esau kommt nach Hause, hat Hunger, ist müde und sagt, gib mir das doch. Und Jakob, dieser Schlingel, denkt, das ist meine Chance. Er war sowieso ein bisschen eifersüchtig. Der Esau ist der Erstgeborene und Jakob wollte das Erstgeburtsrecht. Und er verhandelt mit ihm und sagt zu Esau, du, ja, ich gebe dir das schon, du kannst das essen, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und dieser Esau hat irgendwo so das Gefühl, ja, ich bin am Verhungern, was soll ich da mit dem Erstgeburtsrecht? Also, kannst das haben, aber gib mir zu essen. Eine Geschichte, die dann noch sehr mit vielen Spannungen weitergeht, aber jedenfalls ein Beispiel dafür, wo wir sehen, wie es sein kann, wenn Menschen Hunger haben, wie sie dann leicht die Selbstbeherrschung verlieren. Das ist etwas, was wir sicher lernen müssen, der Umgang mit den körperlichen Bedürfnissen, dass wir es üben, unseren Körper da im Griff zu haben, dass du bestimmst und nicht dein Körper bestimmt über dich. Da kann auch Fasten eine gute Übung sein. Das sind also so einige Ausschnitte aus dem ersten Buch Mose. In den weiteren Büchern lesen wir dann auch sehr viel über Essen und Trinken, was damit zu geschehen hat, zum Beispiel, dass es geopfert wird. Wir lesen dann auch vom Zehnten. Wir lesen davon, dass Menschen einen Teil ihrer Ernte bringen sollen zum Heiligtum. Von allem, was ihr erntet, sollt ihr die ersten Früchte in das Haus Gottes bringen. Ich fand es gar nicht so einfach, dann herauszufinden, in Bezug auf den Zehnten, was damit zu geschehen hat. Zum Teil war er für die Priester gedacht, für die Leviten, aber auch für arme Menschen. Und zum Teil war er auch dafür gedacht, dass der, der den Zehnten gibt, selber ein Festmahl feiern soll mit seiner Familie zusammen. Da gab es verschiedene Fälle, je nachdem, wenn er nahe wohnt beim Heiligtum, kann er das so machen. Wenn er weiter weg wohnt, soll er das zuerst zu Geld machen und dann mit dem Geld kommen und dort dann kaufen, was er braucht und soll dann eben dort beim Heiligtum ein Festmahl feiern. Das ist der nächste Abschnitt, den ich ansehen möchte. Zieht dorthin, also wenn ihr weiter weg wohnt, zieht dann mit dem Geld dorthin, kauft euch, zieht dorthin, wo Gott angebetet wird. Kauft dort zu essen und zu trinken und genießt und seid fröhlich. Du und deine Angehörigen. Das ist mir aufgefallen, weil da so die Aufforderung da ist, seid fröhlich. Also Essen, es ist nicht nur etwas, was man eben absolviert, was eine gewisse Pflicht ist, sondern wir dürfen es genießen. Und wenn wir miteinander feiern, dann ist normalerweise ein Essen auch dabei. Wir könnten das auch umdrehen und sagen, wenn ich esse, dann kann das auch ein bisschen so etwas wie eine Feier sein, wo ich bewusst genieße, wo ich bewusst anschaue, bewusst schmecke. Das ist etwas, was letztlich von Gott kommt, wo Gott mir Gutes gibt, Gott denkt an mich, Gott meint es gut mit mir. Und wenn wir essen, viele haben ja die Praxis, dass sie vor dem Essen beten und danken. Das ist gut so, aber mir geht es gar nicht so um die äußere Form. Mir geht es vor allem darum, um die Haltung, dass wir das als etwas zu uns nehmen, was wir bewusst tun und was wir nicht als selbstverständlich nehmen. Das ist für uns in Mitteleuropa, die wir seit Jahrzehnten im Frieden leben und im Wohlstand leben, nicht so einfach. Die Älteren unter uns und auch manche, die selber als Flüchtlinge nach Österreich kamen, die haben Erinnerungen, wo sie wissen, es könnte auch anders sein. Aber auch wenn es für uns selbstverständlich ist, für mich zum Beispiel ist es selbstverständlich, ich habe es nie anders erlebt, dass wir uns das vor Augen halten. Es ist etwas, wo wir dankbar sein dürfen. Und so wird dann auch in einer weiteren Bibelstelle aufgefordert, also wenn du genießt, wenn du siehst, wie es dir gut geht, wie du in einem guten Land lebst, dann wirst du Gott loben. Gott führt euch in ein gutes Land mit Bächen, Brunnen und Seen, wo du genug Essen hast, wo dir nichts fehlt. Wenn du gegessen hast und satt bist, wirst du Gott loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also, die Erinnerung, gerade wenn ich gegessen habe und wenn ich satt bin, dann kann ich daran denken. Letztlich kommt all das Gute von Gott. Wenn wir essen und dankbar sind dafür, dass wir zu essen haben, denken wir aber oft auch daran, dass es Menschen gibt, die nichts oder wenig zu essen haben. Und es ist auch gut so, daran zu denken. Da haben wir durch die Medien einen sehr weiten Blick, wir erfahren davon. Wir erfahren zum Beispiel von Ostafrika, von der Trockenheit dort, von der Hungerkatastrophe. Es ist gut, wenn wir daran denken. Wenn wir so durchgehen durch diese ersten 5 Bücher der Bibel, finden wir immer wieder den sozialen Aspekt. Wir sehen dann immer wieder, wie Gott daran denkt, was ist mit denen, die weniger haben. Da habe ich auch einen Abschnitt herausgesucht. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so halte keine Nachlese. Lass den Rest für Ausländer, Waisen und Witwen. Also, das, was dann noch so nachreift, das ist ein bisschen was, das soll bleiben für Ärmere, die es auch gibt. Das ist ein Beispiel, aber es gibt auch andere Vorkehrungen, die getroffen wurden für die Armen. Und so ist es sicher auch für uns eine Aufgabe, wenn wir hören von Hungerkatastrophen, was können wir tun? Und da geschieht auch manches durch die Baptistische Weltallianz mit ihrem Hilfszweig, der Baptist World Aid. Auch da können wir spenden und Hilfe unterstützen. Also, es ist gut, wenn wir uns erinnern lassen an Menschen, die nicht zu essen haben, wenn wir überlegen, was kann ich konkret beitragen dafür. Das kann ich tun, das soll ich tun und kann es dann auch abgeben. dass ich ständig, wenn ich genieße, mir überlege, naja, aber gleichzeitig gibt es andere, die haben jetzt nichts. Ich denke, das wäre nicht sinnvoll. Davon haben die Hungrigen nichts. Und ich selber kann es dann auch nicht mehr genießen, wenn ich ständig dran denke. Es ist ähnlich so wie mit den Gebeten. Wenn ich mitfühle mit jemandem, der in Not ist, wenn ich bete für ihn, ich darf seine Not zu meiner machen, dann bete ich und dann gebe ich bei Gott ab. Aber ich brauche nicht die ganze Zeit immer dran denken. Wenn ich so die verschiedenen Aussagen durchgehe, wo es um Essen und Trinken geht, was hat das mit Gott zu tun, dann sehe ich, das Essen soll mich dahin führen, dass ich dankbar bin und ist dadurch auch eine Hilfe, dass ich Gott liebe. Und ich werde auch erinnert an andere Menschen, die weniger haben, die Hilfe brauchen. Ich denke, man kann das Ganze in einen Rahmen hineinstellen, nämlich in den Rahmen des Hauptgebotes. Gott lieben und den Nächsten lieben. Ich habe dieses Hauptgebot euch hierher gestellt, aber nicht aus dem Evangelium, wo Jesus selber es aufgreift, sondern ich bin zurückgegangen an den Ursprung, nämlich wo Jesus selber dieses Hauptgebot dann aufgegriffen hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Das ist eine Stelle aus dem 5. Buch Mose. Manchmal wird gesagt, naja, Jesus hat das ja nicht selber erfunden. Das stand ja schon im Alten Testament. Das stimmt auch. Aber was Jesus getan hat, ist, er hat zwei Aussagen, die im Alten Testament an ganz verschiedenen Stellen standen, aufgegriffen und zusammengestellt. Denn wir sehen ja, das eine ist 5. Buch Mose, das andere ist 3. Buch Mose. Und Jesus hat auch deutlich gemacht, das ist eigentlich das Zentrale. Von dem geht alles andere aus. Und so zentral finden wir das im Alten Testament nicht. Es ist zwar enthalten im Alten Testament, aber dort ist es nicht so deutlich, dass das eigentlich das zentrale Gebot ist. Diese erste Stelle, dieses Gott lieben aus ganzem Herzen, da finden wir zuerst die 10 Gebote und dann wird sehr stark immer wiederholt, wir sollen Gottes Gebote halten. Und da dazwischen kommt nochmal, du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen. Also wenn man das so liest, merkt man nicht, dass das eigentlich der Hauptgedanke ist, sondern man liest, ja, das sind die 10 Gebote und du sollst die Gebote halten und denke daran und vergiss die Gebote nicht und dazwischen mal, du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen. Und Jesus hat das aufgegriffen und deutlich gemacht, das ist eigentlich das Zentrale. Und auch bei diesem anderen Gebot, die Nächstenliebe, modernere Übersetzungen haben Liebe zum Mitmenschen. Ich habe da ein bisschen auch den Kontext dazu genommen. Wenn du richtest über andere, dann mach das gerecht. Verleumde den anderen nicht. Hasse den Nächsten nicht, den Bruder oder den Nächsten. Der Zusammenhang enthält sehr stark Verbote. Also da geht es eigentlich eher negativ, was ich nicht tun soll. In dem Sinne, das, was du nicht willst, dass wer anderer dir tut, das tu auch du ihm nicht. Also vom Negativen her angegangen. Das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir das beachten, denn wenn wir hören von Nächstenliebe, laufen wir oft mit einem schlechten Gewissen herum und denken, naja, das schaffe ich doch nie. Wie kann ich den anderen genauso lieben wie mich selber? Aber es ist gut, das mal zu sehen, dass vom Ursprung her sehr stark daran gedacht ist, wenn du Macht hast, wenn du Autorität hast, wenn du Herrschaft hast, dann missbrauche die nicht, um anderen zu schaden. Das war so der Grundgedanke. Auch mit der Warnung am Schluss, denn ich bin der Herr, sei dir bewusst, also wenn du dabei bist, einem anderen Menschen zu schaden, sei dir bewusst, du kriegst es mit mir zu tun. Ich bin's, Gott. Aber dieses Gebot der Nächstenliebe lässt sich schon auch positiv füllen, also dort, wo Menschen hilfsbedürftig sind. Und das wird auch im Alten Testament schon deutlich gemacht. Also wenn du deinen Feind siehst und dem fällt der Esel in eine Grube, dann hilf ihm, auch wenn es dein Feind ist. Und Jesus macht das ja auch deutlich durch sein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also dort, wo jemand hilfsbedürftig ist, dort bin ich gefordert. Aber Nächstenliebe, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich mir über den anderen genauso viel Gedanken mache wie über mich selber. Das will der andere auch gar nicht, dass ich mich da so stark einmische. Also insofern denke ich, ist ganz gut, dass wir auch den Ursprung von diesem Gebot Nächstenliebe sehen, um das auch irgendwo realistisch anzugehen. Ja, und was bedeutet das jetzt für Essen und Trinken? Wenn ich das in diesen Rahmen hineinstelle, Essen und Trinken, indem ich mir bewusst werde, letztlich kommt es von Gott. Ist es eine Hilfe für mich, dass ich Gott lieben kann? Und Essen und Trinken kann ich auch in Verbindung damit sehen, es geht um alle Menschen sollen zu essen haben. Ich kann überlegen, wo bin ich gefordert, was kann ich selber tun dafür, damit eben auch andere Menschen zu essen haben. Essen und Trinken. Ein wichtiges Thema in der Bibel. Essen und Trinken, wir nehmen das aus der Hand Gottes. Essen und Trinken. Gott will Fürsorge haben, er will sorgen für alle Menschen. Aber in der Welt geht sehr vieles durcheinander. Es gibt viel an Ungerechtigkeit und es gibt einen Teil der Menschen, die Hunger leiden. Wir sehen also Gottes Fürsorge in der Gegenwart nicht voll, sie kommt nicht voll zur Geltung. Gottes Fürsorge, das sind fast so wie Inseln in einem Fluss. In einem Fluss von Sorge, Leid, Mitleiden, Bedrohung. Aber diese Inseln, wo wir Gottes Fürsorge sehen können, über die dürfen wir uns freuen. Und für die dürfen wir auch Gott Dank sagen. Amen.